bei uns ist diese Trennung aber auch sehr streng. Also gerade die Amerikaner, die trennen da nicht so. Also ein Roman mit fantastischen Anleihen kann natürlich auch hochgesellschaftskritisch sein oder sogar noch umso mehr. Ich meine, Science Fiction ist auch entstanden als gesellschaftskritisches Genre irgendwie. Erstmal hat mich das Buch ganz schön erschöpft, das letzte, und bin extrem stolz drauf und so happy so damit, wenn mir Leute mit Trauerfällen schreiben, längere Mails schreiben. Das macht mich so glücklich, dass die Sachen auch mit mir teilen wollen.
Herzlich willkommen im Berliner Zimmer, dem Podcast, dem Literaturpodcast aus der Hauptstadt. Wir haben zu Gast Bernie Meyer. Es hat mich besonders gefreut, dass wir ihn zu Gast haben. Ein etablierter Autor, er hat jetzt sein 7. Buch geschrieben, über das wir sprechen. Und warum hat es mich besonders gefreut? Weil wir hätten die Sendung auch auf Bayerisch machen können. Wir zwei, der Bernie und ich.
Oder sogar auf Niederbayerisch. Wobei, wir müssen eigentlich den Disclaimer vorausschicken, dass die Sendung in Niederbayern eigentlich gar nicht gehört werden darf, weil sonst unser Podcast verboten wird oder so. Aber keine Ahnung, oder? Wie streng sind die Gesetze? Ich meine, Söder hat gerade das Gendern verboten. Vielleicht verbietet er auch dann unseren Podcast, weil wir teilweise kritische Bemerkungen über Niederbayern. Aber gut, das führt jetzt zu weit. Wir sprechen aber nicht nur über das 7. Buch, sondern im Grunde über das 6. und 7. Buch. Weil Bernie Meyer hat es fertig gemacht, im letzten Jahr 2 Bücher zu veröffentlichen, nämlich einen Roman namens, mit dem Namen, den du immer vergisst.
Das vorläufige Ende der Zeit. Ich vergesse immer das vorläufige, aber es heißt das vorläufige Ende der Zeit, erschienen im Dumont Verlag.
Genau, ein Roman, und parallel dazu, mehr oder weniger, ist ein Sachbuch erschienen mit dem Namen Anleitung zum Traurigsein. Das wird das nächste, was wir vorausschicken müssen. Es geht schon auch um Trauer, um den Verlust. Bernie Meyer hat seine vierjährige Tochter verloren. Das wird in dem Sachbuch natürlich etwas krasser beschrieben als in dem Roman, wo das auch verarbeitet wird, aber sehr leichtfüßig daherkommt. Jedenfalls sprechen wir mit ihm über beide Werke, die beide auf ihre eigene Art lesenswert sind.
Und dann hören wir jetzt mal rein. Bernie Meyer, du hast so viele verschiedene Berufe. Du musst uns jetzt erklären, wie dein Werdegang war, der sehr im Zickzack verlief. Und wir haben es nicht genau recherchieren können. Was ich weiß ist, du bist in Niederbayern geboren, in Mallersdorf.
Da geht's schon mal los.
Ja. Aus Bayern kommen sehr, sehr gute Leute. Und dann bist du aufgewachsen in Grafentraubach. Das ist bei Straubing.
Das ist quasi der Nachbarort von dem Krankenhausort von Mallersdorf, wenn man so will. Aber das Zickzack geht da schon ein bisschen los, weil ich bin gar nicht sicher, in meinem Geburtsjahr hat gerade so eine groß angelegte Flurbereinigungs-geografische Zuordnungsaktion stattgefunden, sodass ich eigentlich bis entweder zu meiner Geburt oder wenige Monate vorher noch ein Oberpfälzer gewesen wäre. Das ist irgendwie auch weird für mich, das zu sagen.
Flurbereinigung in Bayern war für viele Leute ganz, ganz schlimm. Die haben fast ein Trauma davon bekommen, weil dann auch die Autonummern wegfielen.
Ja.
Aber ist nicht die bayerische Herkunft generell ein Trauma? Gibt es da noch Unterschiede, also regional?
Ja, also es ist eigentlich, ich würde eher sagen, die bayerische Herkunft ist für viele ein Traum. Und man könnte eigentlich denken, dass wir schon zufrieden sind, dass wir aus Bayern kommen. Aber tatsächlich gibt es da so Stammesstreitigkeiten, dass der Niederbayer hält sich für besser als der Oberpfälzer, und der Oberbayer hält sich aber für besser als der Niederbayer, weil er die schönere Landschaft hat, wie auch immer. Also,
die Franken sind ganz außen vor, weil die gibt's ja eigentlich,
die gehören gar nicht dazu. Und dann gibt's da noch die bayerischen Schwaben, die diaspora-mäßig vor sich hin existieren. Das ist alles gar nicht so einig.
Aber nochmal zu dir, du warst dann auch viele Jahre in Regensburg, hast da Deutsch und Englisch auf Lehramt studiert.
Ja.
Warst aber nie Lehrer.
Nein, wollte das eigentlich schon machen. Ich hatte das schon vor. Ich hatte tatsächlich auch ein Ideal, dass ich dachte, so kannst du ja nicht weitergehen mit diesem Lehrpersonal an den Schulen. Da müssen doch irgendwie andere Leute ran. Aber dann habe ich mir so angeschaut, wie die ersten so von der Uni abgingen und in ihre Referendare rein gezwungen wurden in ganz einsamen Käffern. Und ich dachte, nee, das kann ich nicht machen. Ich weiß, dass ich damals wirklich auch öfters gesagt habe, wenn ich jetzt in irgendeinen so einen kleinen Ort irgendwie so ein 800-Seelen-Ort irgendwo in der Oberpfalz beispielsweise käme, dann erschieße ich mich. Das mache ich nicht. Weil die Kleinstadt war mir schon zu klein. Also Regensburg ist sehr trocken.
Du hättest auch die anderen erschießen können.
Das ist immer eine Option, ja. Genau. Und nee, das war, ich konnte es dann einfach nicht und hatte mich dann einfach kurz vorm Examen entschlossen, was anderes zu machen.
Dann bist du bei MTV gelandet.
Genau. Ja, auch nicht wirklich so mit, ich wusste ja gar nicht, was ich machen kann. Ich habe dann so ein Praktikum als bisschen so Grafikdesigner, Layouter, das war, glaube ich, mein erstes Praktikum nach der Schule. Das, glaube ich, habe ich auch noch nie öffentlich gesagt. Die haben das örtliche Kinomagazin, das Programmkinomagazin so gelayoutet. Da habe ich geholfen. Das Wohin hieß es damals in Regensburg. Weil Regensburg war eine große Programmkinostadt früher. Ja,
ist auch noch, also hat eine große
Verhältnismäßig, ja. Ja. Vieles aber auch zugemacht. Und dann, ich weiß gar nicht, was ich da noch weitergemacht habe. Irgendwie habe ich dann gedacht, Praktikum ist eigentlich auch doof, verdient man nichts. Und habe mich völlig ignorant der Tatsache, dass man eigentlich Praktikum und Volontariat und vielleicht noch Zusatzausbildung machen muss, habe ich mich einfach für eine Festanstellung in verschiedenen Unternehmen beworben. Und da gerade so eine Startup-Aufbruchsstimmung war im Jahr 2000, hatte ich irgendwie gleich vier Jobangebote. Das eine war, sehr witzig, Community Manager für die Seite Geeks bei, wie hieß denn dieser, so ein ähnlicher Anbieter wie web.de, so ein E-Mail-Client-Dings aus Hamburg. Freenet.
Ja.
Genau. Da war ich fast schon in Hamburg, also da war ich eigentlich schon. Dann, aber das habe ich dann nicht gemacht, weil da lag ich dann auf einer griechischen Insel und habe mir den Vertrag nochmal durchgelesen und gedacht, nee.
Du hast auf den Wetterbericht geschaut.
Und ja, ein bisschen, es hat immer nicht zu diesem Corfu-Flair gepasst. Und zwar auch irgendwie schlecht bezahlt. Dann hätte ich noch bei Kino.de, ja, das war mal eine Sache, ne?
Gibt's immer noch.
Ja, gibt's noch?
Ja.
Irgend sowas in der Art war das. Und da hätte ich Online-Redakteur. Und was war das dritte noch? Fällt's gerade nicht ein. Und da kam plötzlich noch MTV. Und da dachte ich, oh ja, das ist ja schön. Musikfernsehen, das finde ich gut. Musik mache ich
MTV
auch.
MTV in München dann.
MTV in München, auch Online-Redaktion. Und alles keine Praktika oder Volontariat, sondern alles Festanstellungen.
Ich habe das genauso in Hamburg erlebt. Ich bin praktisch von Abitur ein bisschen rumstudieren und meine Erfahrung bei den Husumer Nachrichten direkt bei TV Spielfilm als Online-Redakteur gelandet. Auch mit einem Redakteursvertrag sofort, ohne irgendwelche Zwischenstufen. Das war Ende der 90er bis in die 2000er rein, ja.
Ich habe auch einen alten Blogger-Kumpel, der da arbeitet oder gearbeitet hat oder vielleicht immer noch, den Roger, ich weiß gar nicht, ob du den kennst.
Ich
weiß gar nicht, wie sein Nachname ist. Kid37 war sein Bloggername.
Ja, ich glaube, ich kenne den.
Und dann gab es ja zwei Brüche. Also ich finde es ein Bruch, wenn dann ein Bayer nach Berlin geht. Und der zweite Bruch ist, oder ich sage nicht Bruch, aber du wurdest dann Schriftsteller.
Ja, der Bruch war eigentlich, dass ich nach München gegangen bin, weil ich hatte ja auf jeden Fall vor, Bayern zu verlassen nach der Uni.
Wieso?
Ja, weil ich dachte, ich muss jetzt mal was sehen von der Welt. Weil die Gefahr ist ja bei mir auch dann in München gewesen oder auch, dass es mir in Bayern an sich gefällt. Wenn ich jetzt, also vieles gefällt mir nicht. Politisch war ich auch nie so sehr einverstanden mit meinem Bundesland, aber die Gefahr ist immer groß, dass ich da hängen bleibe, ne? Mit Beziehungen, Bands, man findet ja immer eine Ausrede. Und dachte, jetzt muss ich mir mal zusammenreißen und das Bundesland verlassen. Und dann kam aber dieser MTV-Job. Also der Bruch war eher, dass ich 3 Jahre nach München ging. Das, was, dass ich dann nach Berlin ging, das hatte ich immer vor, Berlin oder Hamburg. Insofern war das eigentlich ganz klar. Und in Berlin habe ich ja erstmal, was habe ich eigentlich in Berlin gemacht? Stimmt, da habe ich erstmal, das darf man kaum laut sagen, erstmal gedjayed und in einer Bar gearbeitet. Also weil ich dachte, dieses Berufsleben ist so spießig, ich möchte eigentlich wieder in einer Bar arbeiten, also dieses Redakteursleben. Und dann habe ich aber festgestellt, das habe ich überhaupt nicht mehr im Kreuz, sagt man in Bayern, diese 5, 6 Uhr morgens nach Hause kommen, irgendwie auch schlecht bezahlt. Und eigentlich dachte ich mir, war da der Idiot, der da für die Touristen irgendwie das Weißbier jongliert? Dachte ich so, nee, das war keine gute Entscheidung, Bernie. Und dann bin ich ein bisschen zurück zu MTV, habe verschiedene andere Sachen gemacht, Musikindustrie auch, war mal ein paar Monate in Barcelona, habe da gelebt und habe auch eine Webserie produziert für MySpace, hab so rumprobiert, verschiedene Sachen.
Dem einstigen Viva-MTV-Kollegen.
Markus Kafka.
Genau.
Ja. Ich war aber lange noch bei MTV dann in Berlin, auch muss ich sagen, war schon noch ein paar Jahre dann. Mhm. Und irgendwann dachte ich, nee, das ist ja alles irgendwie Quatsch mit diesen Festanstellungen, dann irgendwie so auf Reichweite gucken, was habt ihr für Zahlen im Monat und für Page Impressions, sagt man, glaube ich, gar nicht mehr so richtig heute. Kennst du ja wahrscheinlich auch.
Nur noch Impressions, glaube ich. Ich glaube, das Page hat man gestrichen irgendwann.
Ich weiß es nicht. Und dachte, nee, das ist alles nichts für mich, das kann ich nicht mehr machen. Und hatte aber auch keinen Plan B, also wirklich, weil also so ein bisschen Filmproduktion hatte ich auch probiert, das war mir auch zu viel Akquise. Und dann hatte ich einen Freund aus der Musikindustrie und der hat gesagt, ich kenne einen Literaturagenten, triff dich doch mal mit dem.
Ach.
Und ich so, ja, aber ich habe ja nichts, was ich dem zeigen kann. Ich habe ja nichts geschrieben.
Aber irgendwas Schreiberisches muss ja mal da gewesen sein, sonst wäre dein Kumpel ja nicht drauf gekommen, dir einen.
Ja, auf der Blog halt. Okay. Es gab halt einen Blog, das ich aber halt so ein bisschen literarisch vor mich
hingebracht. Was war der
Blog? Ja, das war so ein bisschen halb Autofiktion, halb literarisch, halb Wüste, Metaphern von Tod und Teufel. Also sehr pathetisch aus heutiger Sicht. Für viele Texte schäme ich mich ein bisschen.
Hieß der von Anfang an Brennerpass?
Nee, das hieß burnster.de, hieß die Seite.
Okay.
Aber auch nur, weil ich mir den Namen halt mal reserviert lassen habe, weil es ein Spitzname war.
Okay.
Ja. Ein paar okay Texte waren dabei. Also und so ist der Agent, der kannte mich deswegen. Und dann hat der gesagt, ja, irgendwas musst du ja, der hat gesagt, wie du, irgendwas musst du ja haben oder musst du ja geschrieben haben. Und dann habe ich gesagt, ich habe nur so ein Outline für eine eventuelle TV-Serie, wo zwei Detektive, die früher Musikjournalisten waren, zwei Musikjournalisten, ehemalige, jetzt eine Detektei gründen, basierend auf null Wissen und auch keiner progressiven, also auch keiner fortschreitenden Kompetenz irgendwie.
Und das wurden und dann die Mandelkrimis.
Ja, dann meinte er, ja, das ist doch super. Ich kenne nicht genau den richtigen bei Heine, der Markus Nägele, riesen Musikfan und das ist doch total in dessen Wheelhouse, sagen wir im Englischen.
Okay. So ging's los. Und gleich eine Reihe.
Ja, das war mir auch. Das war ja auch ominös, dass man sich da gleich quasi auf drei Bücher festgelegt hat. Hätten die im Nachhinein auch nicht mehr gemacht,
glaube ich. Das waren aber auch die Zeiten, wo auch deutsche Literatur, diese Popliteratur teilweise, das war ja auch so ein bisschen so eine Modeströmung, dass dann auch viel Geld, viel Vorschüsse rausgehauen worden sind von den Verlagen und so. Mhm. Also da hat man auch solche Deals dann auch.
Das erzählt man sich zumindest.
Ja, so viel Geld war es jetzt nicht, aber für mich natürlich, plötzlich konnte ich alleine zu Hause arbeiten, ohne Chefs, ohne Meetings und einfach Bücher schreiben nach meinem Gusto mit Figuren, die ich mir selbst ausgedacht habe und über Dinge, die ich tatsächlich selbst witzig finde. Also diese Mandelbücher, die fußen ja wirklich nur auf meinem eigenen Humor, ohne jegliche Rücksicht, ob irgendjemand anderes das lustig oder amüsant finden könnte. Und das fand ich schon wahnsinnig luxuriös, weil ich durfte da machen, was ich will. Dann konnte ich auch noch irgendwie auf Lesungen, habe so Lesetouren halb organisiert bekommen, halb selbst organisiert, bin da so rumgefahren und mir wurde dann schon ein bisschen der Eindruck, zumindest noch so im ersten Buch vermittelt, das ist jetzt irgendwie wichtig, was ich hier mache und ich musste mich aber quasi nicht rechtfertigen und habe noch ein bisschen was gelernt über den Literaturbetrieb und durch wirklich sehr, sehr extrem nette Lektoren, meistens waren es so ein externer Lektor, der mir wahnsinnig viel beigebracht hat und ich dachte, was ist denn das für ein Leben? Nebenbei bin ich Vater geworden, konnte mich viel um das Kind kümmern. Das fand auch die Mama von Lute fand ich super. Ich dachte, das ist ja, also wenn es jetzt immer so weitergeht, wow.
Das ist es nur eben leider nicht. Und was das hat eben zu weiteren Büchern geführt, wo du auch die tragischen Sachen verarbeitet hast, die du erlebt hast.
Aber erstmal
haben wir ein Geschenk noch.
Haben wir ein Geschenk. Wir haben immer Geschenke für unsere Gäste. Die musst du jetzt auspacken und auch was dazu sagen, weil wir sind in einem Podcast.
Okay.
Das ist, wie, man sieht es jetzt nicht, oder wie?
Ich überreiche gerade eine braune Tüte.
Das ist ja ein ganzes Genre, Unpacking.
Ja,
oder so.
Ja, Unpacking.
Vielleicht machen wir einen rein Unpacking-Podcast mal.
Ich glaube, das raschelt ganz toll. Oh, was haben wir denn hier? Preckers, herzhaft, Cracker sind das.
Und ja, und sie kommen halt aus Bayern.
Wirklich?
Ja.
Sogar aus diesem Niederbayern, was sie erwähnt
nein,
hat?
Nein, oder nein, ist nein, ein die Oberpfalz, nein, die kommen nicht aus Niederbayern. Das habe ich nichts, ich habe nichts gefunden aus Niederbayern, was ganz normal
was auch
ist,
was aussagt über nicht, Niederbayern? Oder
ich wüsste nicht, welche Delikatessen es aus Niederbayern gibt.
Ich weiß es selbst nicht so genau und ich bin jetzt ehrlich gesagt auf die niederbayerischen Tugenden, auch da könnte ich euch gar nicht so informieren. Das ist eher so ein
bis auf die roten Eier. Die roten Eier.
Ich will darüber auch gar nicht informiert werden, das ist der Punkt.
Ja, also, da. Das ist gut, weil ich könnte ja nichts dazu sagen. Wenn es sowas gibt wie einen niederbayerischen, also in Anführungszeichen Nationalstolz, dann beruht der auf nichts. Also ja. Wir haben nichts, was wir sagen können. Nein. Wir haben jetzt keine tollen Seen oder Berge, sondern wir sind einfach nur, wir sind super, aber ohne Grund. Also wir fühlen uns den Oberbayern nicht unterlegen, also wir fühlen uns schon besser, aber wir wissen eigentlich gar nicht warum. Weil objektiv hat natürlich Oberbayern schon alle so Perks und Szenarien, die man sich unter Bayern vorstellt. Berge und Tradition und Trachten und was
man kann in Niederbayern kann man auch keine Podcasts empfangen, oder? Nicht, dass wir da Ärger bekommen. Also ich denke, das geht da sowieso nicht wahrscheinlich.
Also ne? Bei meinen Eltern geht's schlecht.
Ja, siehst du, nee.
Da ist das Netz sehr schlecht ausgebaut. Oh, Oktoberfest-Bonbons. Das ist lustig, da habe ich auch gar keine Expertise. Da vertraue ich einfach mal, dass es ein autochtones Produkt ist vom genau. Oktoberfest. Das ja. werde ich auch probieren natürlich. Süßer Senf kenne ich natürlich, finde ich super.
Magst du den isst man halt ja, zu Weißwisch. Da du aber Vegetarier bist, haben wir gedacht, vielleicht eine Brezel.
Nein, dazu. Aber es gibt ja von … weil da gibt es ja viele vegetarische Produkte und da esse ich manchmal die Bratwürste und den süßen Senf dazu.
Und dann.
Und wie es der Zufall so will, ist der tatsächlich gerade leer gegangen.
Sehr also, gut. Ja.
So, eins habe ich noch. Das sind Pilze. Das habt ihr sicher wegen dem Buch so ein bisschen.
Ja, ja. Endlich jetzt versteht es mal jemand. Wir haben so viele Gäste, die den Gag überhaupt nicht verstehen von unseren sorgsam ausgesuchten Geschenken. Ja. Und du hast sofort den Link, ja, das ist sehr gut, also ja.
Die Pilze beziehen sich auf dein Buch, Das vorläufige Ende der Zeit.
Ich hoffe, die wirken halluzinogen, sonst.
Ich denke schon, ja. Da hat Judith kennt ja Leute, also im Sender, ne, oder?
Gut. Ja, auch sonst.
Auch sonst. Vielen Dank, das.
Bitteschön.
Freut mich wirklich.
Und dieses Buch, Das vorläufige Ende der Zeit, es handelt von einem sehr altmodischen Verleger, der auf einem Friedhof in Polen, Swobice, sage ich das richtig?
Swobice habe ich mir von meinen polnischen Arbeitskollegen neulich mal beibringen lassen, ja. Deshalb will ich nicht polnisch Akzent schämen, aber ich muss es auch erst lernen.
Apropos Aussprache, wir müssen noch kurz drüber reden. Unser Gast heißt ja Bernie Meyer und schreibt sie am Ende mit einem I. In unserer Korrespondenz hast du immer Bernie mit IE geschrieben. Also jetzt nur, um dich bloßzustellen und musst du mal bei der...
Wir sind im Podcast,
du redest
es wurscht,
auch,
wie ich schreibe.
Nee, ich höre das, weil ne, ich sage ja Bernie, du sagst Bernie, du sprichst das IE mit, ich spüre das. Das wollte ich nur einmal korrigieren, dass du
okay. sicher bist. Korrektur also. Angenommen. So, dieser Verleger, der trifft auf einem Friedhof nahe Frankfurt-Oder zwei Menschen. Die Archäologin Mira... Sage ich das richtig?
Ja, ja, total. Also wie man es genau auf Koreanisch ausspricht, weiß ich auch nicht. Aber
weil sie wird das Betonung oft gefragt auf, und das macht sie ein bisschen fuchsig.
Betonung auf der zweiten Silbe, auf jeden Fall, sagt sie selbst.
Und den Friedhofswärter Arthur. Und die machen mit Hilfe von Pilzen Zeitreisen. Ich fand das Buch wahnsinnig toll und ich habe mich auch immer gefragt, das ist so wie eine Return-Taste. Die reisen zurück und versuchen dann, was Schlimmes passiert ist, in ihrem Leben zu ändern. Und es gelingt.
Ja, also das ist ein bisschen dahingestellt, ob es gelingt. Ja. Also ich glaube, würde sagen, es wäre ein Spoiler, wenn man jetzt zu sehr ins Detail geht. Aber also erstens mal sind beide Fälle unterschiedlich, also beide Zeitreisen. Im Grunde sind es ja eigentlich drei, weil der Verleger wird ja da auch mit reingezogen irgendwie. Und die haben unterschiedliche Resultate oder Verläufe, sag ich mal. Und selbst dann weiß man ja immer nicht so genau, was ist denn jetzt eigentlich, was passiert denn da eigentlich wirklich? Also ist das ja, ja. Bilden die sich das ein? Also das hat ja sowas traumhaft, ist nicht das richtige Wort, sowas, ja vielleicht sowas, schwer immer zwischen jenseitig und diesseitig zu unterscheiden irgendwie. Und
es ist ja auch kein Fantasy-Roman, das sollte man...
Nee, das nicht. Also es ist, also ich glaube, man kann es auf jeden Fall so lesen, als würde es da eine Zeitreise geben. Ist ja alles wissenschaftlich total fundiert mit den Pilzen aus Kasachstan. Man kann es, glaube ich, aber auch so lesen, wie so ein bisschen Fight Club-mäßig, wie so eine, durch eine hohe Emotionalität quasi eine duale Realität dann entsteht irgendwie bei den Personen.
Aber Klaus, weil du gesagt hast, es ist kein Fantasy, ich habe dann, habe mich da ein bisschen so eingelesen in den magischen Realismus.
Ja.
Würdest du das, das ist wirklich ein Genre, was ich nicht wusste, das ist also eine Verschmelzung der Wirklichkeit und der magischen Wirklichkeit. Und das nennt sich dann magischer Realismus. Würdest du dann, zum Beispiel die Frida Kahlo hat es in der Malerei gemacht, sagt man, auch Käthe Kollwitz. Und es gibt in der Literatur auch viele Vertreter, vor allem aus dem spanischsprachigen Raum. Würdest du das Buch da auch einordnen?
Ja, ich schon, ich würde das machen, ja. Ich glaube, der Verlag hört es immer nicht so gerne mit magischer Realismus. Das scheint so Ladenhüterei zu triggern irgendwie bei den Leuten, weil die das nicht verstehen. Also nicht nur den Leuten, die Kunden kennen das ja, glaube ich, eh nicht, aber ich glaube, die Vertriebe und die Buchhandlungen, die sind schon so, oh mei, wo soll man das, in welches Fach soll man das dann packen und ja. So. Aber ich würde es schon so, ja. Ich finde es ein faszinierendes Genre.
Ich fand es total faszinierend, weil das ging mir auch in dem Roman so, dass das eben so real war. Und ich habe manche Sachen wirklich dann auch nachgegoogelt. Jetzt nicht Zeitreise, aber so Sachen wie das Wikipedia-Denkmal, das ins Wubitsche dann steht, da hätte ich nicht gedacht, dass es das gibt. Mhm. Aber das gibt es natürlich. Also ein Denkmal für die Suchseite Wikipedia.
Bei uns ist diese Trennung aber auch sehr streng. Also gerade die Amerikaner, die trennen da nicht so. Also ein Roman mit fantastischen Anleihen kann natürlich auch hochgesellschaftskritisch sein oder sogar noch umso mehr. Ich meine, Science Fiction ist auch entstanden als gesellschaftskritisches Genre irgendwie. Dass da so viel Verwirrung entsteht. Zum Beispiel, es gibt so dieses Buch, die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. Das ist ein totaler Bestseller weltweit. Und das ist viel krasserer magischer Realismus. Geht es übrigens auch um was Ähnliches. Sie kann quasi stirbt und sie kann ihr Leben an verschiedenen Punkten wieder aufgreifen und gucken, was bei rumkäme, wenn sie Sachen anders macht irgendwie. Und da hat jetzt keiner gesagt, ach, das ist ein Fantasy-Roman. Es hat aber auch keiner gesagt, das wäre jetzt so eine bissige Gesellschaft. Also das nimmt man da einfacher an, dass das beides vereint, dass das auch ein, jetzt kommt ein schlimmes Wort, ein Genre-Mix sein kann. Aber das wird, also der Verlag hat man hat schon gemerkt, die mögen das Buch, aber die waren von der Unternehmung sowas zu mischen, an sich nicht so begeistert.
Und wie bist du auf diese Idee der Zeitreise gekommen?
Ich habe ein Buch gelesen von Sartre, glaube ich, ist es, das Spiel ist aus. Wenn es jetzt Camus ist, dann müsste es rausschneiden, aber ich glaube, es ist Sartre. Es ist sicher Sartre, das Spiel ist aus und da geht es quasi auch so, also es gibt einen Revolutionär in Frankreich, in Paris und eine Frau, die quasi von ihrem Ehemann vergiftet wird, weil sie ein Heiratsschwindler ist und die beide sterben und treffen sich im Jenseits und es ist so ein bisschen, das Gedankenspiel ist, wenn die sich da verlieben, dann können sie nicht zurück. Aber es ist die Liebe ihres Lebens. Es ist die Chance, endlich den Partner zu finden, den Soulmate. Aber sie wollen natürlich zurück und die eine will ihre Schwester vor dem Eheschwindler bewahren und er will also den Verräter finden in seiner Revolutionstruppe und das wieder auf den richtigen Weg bringen. Und das hat mich total fasziniert, weil es ist total scharfzüngig, das Buch. Das ist super zeitgeschichtlich präzise und auch, ja, da ist alles drin, was mich auch fasziniert an Literatur. Und da war ich eh schon so auf dem Weg, was über eine Friedhofsarchäologin zu schreiben. Also das gab es schon. Und ein Verleger, der so ein bisschen ominös, mysteriös ist, gab es auch schon. Also das hat mich dann überzeugt, dass ich es jetzt einfach durchziehe, das Buch.
Eine Figur geht eben auch zurück, weil es um den Tod seines Kindes geht. Und da schließt dann auch das zweite Buch an.
Anleitung zum Traurigsein, weil du ja in dem Roman den Tod deiner Tochter auch literarisch verarbeitest, den du in dem Sachbuch Anleitung zum Traurigsein genauer ausführst und auch eben, was es mit dir gemacht hat. Ich fand auch, dass selbst das Sachbuch auch, sagen wir mal, literarisch gut geschrieben ist. So, es gibt ja Sachbücher, die jetzt eher sehr nüchtern geschrieben sind, aber da das hier ja auch eine sehr persönliche Geschichte ist, finde ich, fesselt ein, das genauso, als wenn man jetzt einen Roman liest. Das fand ich, hat mich schon erstmal beeindruckt. Du scheinst dich ja sehr auch damit mit der Trauerkultur beschäftigt zu haben. Das Tolle an diesem Buch ist auch, neben deiner persönlichen Geschichte, dass eben du in die Tradition des Trauerns eintauchst, in gewisse Rituale, die es gibt. Und hast ja auch offenbar sehr viele Bücher darüber gelesen und wägst das gegeneinander ab. Von einem Psychologen erzählst du, dass er lange Zeit eine These vertreten hat, was hilft bei Todesfällen. Dann ist sein eigener Sohn gestorben, dann hat er alles umgeworfen. Und das ist schon ein spannender Einblick in die ganze, auch in die ganze psychologische Seite. War das schwer, wie schwer war es, dieses Buch zu schreiben? Oder war es eher leicht, weil es gut getan hat, sich das von der Seele zu schreiben, zu sagen?
Nee, ich würde da eigentlich fast sagen, war ein bisschen, also manchmal denke ich, es war eine bescheuerte Idee, das Buch zu schreiben. Ich habe irgendwann dachte ich, ich muss das jetzt schreiben, ich will anderen Leuten helfen. Ich glaube, ich habe Wege gefunden, um das zu erleichtern, so ja. Trauerprozesse. Und vielleicht wird es auch mir helfen, wenn ich das jetzt mal so. Weil in dem Roman habe ich das ein bisschen angerissen, aber das ist schon noch viel, viel fiktional und viel verzerrt halt. Und ich dachte, ich muss mal ein bisschen klarer. Ich bin jetzt soweit, 3 Jahre danach, nach dem Tod meiner Tochter, um das aufzuschreiben. Aber das war eine Tortur. Das Schreiben, das wieder durchlesen, das Lektorat, jetzt auch irgendwie so ein bisschen die Buchpromo. Also das hat mich auf eine, wahrscheinlich hat es was gebracht. Und hoffentlich hat es anderen Leuten was gebracht und bringt was, auch in den nächsten Jahren. Aber für mich war es irgendwie, ich hatte es unterschätzt. Ich glaube, ich hätte nochmal 5 Jahre gebraucht. Wenn man so will, ist es vielleicht eine sehr akute Aufnahme meines Trauerprozesses, in dem ich ja noch irgendwie mitten stecke. Vielleicht macht das auch eine gewisse, wie du jetzt meintest, literarische Qualität, wobei das jetzt gar nicht so mein Vorhaben war. Aber nochmal würde ich es nicht machen. Also das war eigentlich, bin eigentlich noch zu nah dran und es war irgendwie sehr, sehr schmerzhaft, das zu schreiben. Und ja, aber wenn dann habe ich jetzt mal angefangen, Buchvertrag war abgeschlossen, kann ich jetzt auch schlecht sagen, nee, ist doch zu anstrengend.
Ich habe mir das tatsächlich ein bisschen gedacht. Also ich muss sagen, ich fand es sehr lesenswert. Ich habe vor 12 Jahren meinen Bruder verloren, der ist ganz plötzlich an einer Lungenentzündung gestorben. Und da war er 43 Jahre alt, also auch ein tragischer Tod, ich glaube. Seine Tochter zu verlieren, ist eine ganze Ecke tragischer, aber für mich hat das jetzt erst vollkommen ausgereicht. Und ich hätte mir damals so ein Buch gewünscht, muss ich sagen, weil ich anfangs total überfordert war damit. Ich weiß noch, dass ich dann dachte, okay, jetzt geht's mal ein Jahr schlecht und das stehe ich durch und dann geht's schon wieder. Dann merkte ich aber, dass das zweite Jahr eigentlich fast noch schlimmer ist als das erste. Und am Ende des zweiten Trauerjahres habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich es begriffen, das bleibt jetzt und macht mit mir, was ihr wollt. Ich gebe jetzt auf und dann schaue ich, wie ich damit zurechtkomme. Aber ich hatte dann doch verstanden, okay, das ist eine Nummer schlimmer alles und man muss einfach lernen, mit der Trauer zu leben. Und diesen Prozess beschreibst du, finde ich, ja, auf eine Art eben auch schön, wie es dich hin und her wirft. Und es gipfelt in dem schönen Satz, der auch auf dem Buch steht: Trauer kommt in Wellen und ich versuche einfach, ein guter Surfer zu sein. So lakonisch das klingt, aber im Grunde ist das ein Teil des Geheimnisses, was du damit quasi gelüftet hast, wenn man so will.
Ja, es ist aber wirklich so, dass ich selber auch gedacht habe, was wäre denn jetzt ein Buch für mich? Und habe ich irgendwie auch keins gefunden. Ja. Und klar, es ist jetzt nichts, ich erzähle jetzt nichts total bahnbrechend Neues in dem Buch, aber ich glaube so, dass diese Trauerforschung schon so ein bisschen da ist jetzt auch, wo das Buch ist. Also wir sind schon gerade an einem Punkt, wo man auch wirklich merkt, dass es diese ganzen Mechanismen und Hilfestellungen, dass es die gibt. Und da kommen auch neue dazu. Ich versuche auch alles zu besprechen, was es gibt. Aber das ist natürlich so ein anhaltender Prozess, der so für jeden auch hyperindividuell ist. Und trotzdem lassen sich ein paar wenige Gemeinsamkeiten ausmachen. Ich glaube, da ist das Buch schon relativ up-to-date. Und es ist zumindest in seiner Ansprache, ist es schon was. Ich will mir jetzt wirklich nicht wegen meinem eigenen Trauerbuch selbst loben, soll es nicht rüberkommen, aber ich finde, es ist was Neues. Ich habe es selbst als was Neues empfunden, gegenüber der Trauerliteratur, die ich gelesen habe zumindest.
Mir ging es auch so, ich habe natürlich mich auch dann zwangsläufig damit beschäftigen müssen und ich hätte mir das Buch wirklich damals gewünscht, weil es einen auch gut an die Hand nimmt, auch wenn es jetzt vielleicht pathetisch klingt oder so, aber du weißt dann doch besser, was auf einen zukommt und das wusste ich damals nicht und das hätte ich Ich hätte ich hätte es schön gefunden, wenn mir das damals jemand genauso erzählt hätte, wie du das in dem Buch tust.
Ich wusste auch nicht. Also ich bin jetzt noch, also 5 Jahre. Tatsächlich ist, weiß ja nicht, wann wir ausstrahlen, aber nächste Woche, aus meiner heutigen Sicht, ist der 5. Todestag von meiner Tochter. Und auch da passieren immer noch mit mir und meiner Familie also Dinge, die höchst unerwartet sind. Nicht immer alles schlecht, aber manche auch schon. Also das ist immer noch in vollem Gange.
Unerwartete Gefühle, oder?
Ja, unerwartete Gefühle, genau. Aber auch, ich nenne es manchmal so Wahrnehmungen. Also wie man Dinge wahrnimmt nach so einem, das ist ein einschneidendes Erlebnis. Das ist anders irgendwie. Und es ist immer noch überraschend, nach all den Jahren. Und es ändert sich auch immer noch. Und es ist nicht alles negativ, muss ich auch sagen. Also es gibt auch Dinge, die ich mehr zu schätzen weiß oder wo ich eine größere Ruhe akquirieren konnte. Aber es ist gerade auch dieses was so Trauer auch macht. Du kannst ja eigentlich auch was auch körperlich macht. Das wird in dem Buch ja auch besprochen. Das finde ich auch immer noch faszinierend.
Darauf ist man am wenigsten vorbereitet, finde ich.
Ja, da kann man auch so wenig dagegen machen irgendwie.
Weil was macht Trauer körperlich?
Totale Erschöpfung teilweise. So eine Art, man fühlt sich manchmal gelähmt. Also da gibt's, man macht auch körperlich alle Zustände durch auf eine Art.
Ja, also ich habe immer noch so merkwürdige Phänomene, die ich auch mir nicht ganz erklären kann. Ich habe zum Beispiel, oder die auch die Ärzte jetzt nicht so erklären können, nichts Schlimmes. Also jetzt nicht so irgendwie geheime Zysten oder sowas hätte, aber ich habe zum Beispiel so ein Zahnfleischschmerzen seit ein paar Jahren. Da weiß niemand, woher das kommt. Da sind schon Zähne raus und wieder rein und was weiß ich alles gemacht worden. Und meistens ist es okay, dann habe ich das nicht, aber dann kommt es wieder zurück und dann habe ich das teilweise ein paar Monate lang. Und lauter so komische Sachen passieren da immer noch. Bin selber ganz fasziniert, Mama.
Hast du die Bücher gleichzeitig geschrieben, denn die sind ja im selben Jahr erschienen?
Ja, nee, also das vorläufige Ende der Zeit habe ich schon früher geschrieben, aber da hat sich durch Corona, sorry Schmatz, wegen dem Weingummi, aber das hat sich wegen Corona so ein bisschen verzögert und dann kam das auch für mich überraschend im selben Jahr raus. Aber auch nicht schlecht, weil es hat dann so ein Kompendium-Charakter, das eine ist das Sachbuch, irgendwie gehören die zusammen.
Auch wenn wir jetzt ein bisschen nixen, aber vielleicht wäre es, da wir ja ein Literaturpodcast sind, vielleicht hören wir doch noch mal was aus dem Roman Das vorläufige Ende der Zeit.
Ja.
Weil wir dich ja auch als Schriftsteller natürlich ein bisschen vorstellen wollen. Vielleicht magst du eine Stelle lesen aus dem Roman.
Ja, darf ich nur was zu dem Roman sagen, was mir neulich aufgefallen ist. Ich war im Kino und habe ja diesen Roman geschrieben und er hat seine traurigen Momente und er ist auch philosophisch oder so, aber er hat im Gegensatz zu dem Trauerbuch auch was Leichtes und manchmal auch was Humorvolles sogar. Total,
also wirklich, man, wirklich lustig.
Aber ich war neulich im Kino und habe mir so einen Film angeschaut, der heißt All of Us Strangers, weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt. Im Trailer ist es so ein bisschen so eine queere Romanze zwischen zwei Männern in so einem fast leeren Hochhaus, wo der eine aber auch irgendwie mit dem Tod seiner Eltern ringt oder so. So, das verspricht der Trailer. Wenn man aber reingeht, ist es quasi eine zweistündige Meditation über Trauer und Verlust es ist schon schön, also wirklich ein sehr, sehr guter Film, aber mit so einer gnadenlosen Nähe zu den Figuren und den Dialogen. Und komischerweise, der ist auch magisch realistisch. Also vielleicht auch teilweise Horrorelemente sogar. Und der hat mich irgendwie sehr an mein Buch erinnert. Und dann habe ich gemerkt, anhand dieses Filmes habe ich gemerkt, in was für einem wirklich düsteren Zustand dieses Buch auch entstanden ist und wie düster es auch stellenweise wird, auch wenn es diese Leichtigkeit hat. Das ist mir dann nochmal bewusst geworden. Und dann dachte ich mir, gut, dass das dieses, oder vielleicht schlecht, weiß ich nicht, aber gut, dass sie dieses mintfarbene Cover hat, mit der eher fantasievollen Schrift, also ist designartig, weil ich vergesse manchmal selber, in was für abgründigen Zuständen ich das geschrieben habe.
Also ich finde es ein sehr leichtes Buch.
Ja?
Und weißt du, was mir besonders aufgefallen ist, weil wir beide schreiben ja auch, und was ich wirklich geliebt habe, ist, wie du Figuren einführen kannst. Und ich sehe die vor mir. Also bevor jetzt Bernie liest, lese ich jetzt mal kurz so zwei, drei Stellen, die ich wahnsinnig toll fand. Der spielt jetzt zum Beispiel überhaupt keine Rolle, dieser junge Mann, der jetzt kommt. Aber du sagst so, der Mann ist groß, bärtig, aber jung und wirkt auf eine nicht unsympathische Surferart leicht verwildert. Und schon sehe ich ihn vor mir. Weißt du? Ich fand das so Wahnsinn. Und das durchzieht dieses ganze Buch, dass du mit so zwei Sätzen diesen ganzen Menschen hast. Hier, er ist fast weiß im Gesicht, als hätte er die letzten 20 Jahre in einem Kellerabteil gewohnt. Man spricht ja manchmal von einer gesunden Hautfarbe. Das hier ist das Gegenteil. Und schon habe ich ihn wieder. Und das fand ich wahnsinnig toll.
Ja, es liegt auch daran, ich bin so Ortszustands-, Charakterbeschreibungen in so ausführlicher, in so elegischer Länge, das ist nicht so mein Ding, muss ich sagen. Ich bin auch zu bequem dafür, deshalb versuche ich das zu komprimieren.
Das muss man ja können.
Also, ich glaube, in dem Roman Ein gemachter Mann, also der Roman, der davor erschienen ist, gibt es die Stelle mit einem jungen Mann, der aussieht, als wäre in seiner Jugend an Akne gestorben. Also das fand ich schon auch lustig.
Ja, ich habe es vergessen, bevor du es eben gesagt hast, aber jetzt weiß ich es wieder. Es tut mir jetzt fast ein bisschen leid, weil jetzt fällt mir nämlich auch wieder die Person ein, auf die seriale Vorbild. Ja,
als Vorbildsgebiet.
Ja. Aber jetzt liest du mal.
Okay, jetzt liest du mal. Es ist auch eine leichtere Stelle irgendwie. Aber ich glaube, ich finde tatsächlich, dass durch diese Leichtigkeit die Schwere dann schwerer wird irgendwie. Also das ist auch was ich selber bevorzuge. Mhm. Wenn ich eh so darauf eingestellt bin, dass alles so Cormac-McCarthy-mäßig fürchterlich ist, dann baue ich mir schon so eine Schutzwand auf und kann gar nicht mehr so richtig getroffen werden, weil ich ja eh weiß, es ist alles völlig dystopisch und dysphorisch und was weiß ich. Und wenn ich zum Beispiel, mach mal so, jetzt kommt so ein kurzes Geständnis, wenn ich zum Beispiel mal so einen Marvel-Film sehe und dann bin ich so ein Superhelden, One-Liner, sonst irgendwie ein Entertainment-Betrieb auch mit mir selbst und dann kommt irgendwas fürchterlich Trauriges oder familiäres oder was mich so andere Knöpfe drückt bei mir, bin ich viel erschütterter und auch muss auch eher so eine Träne zerdrücken, als wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Drama sehe. Also klar ist jetzt das Zone of Interest und so ist natürlich ein absolut fürchterlicher und auf eine Art und Weise auch genialer Film, aber ich bin so gewappnet, wenn ich da reingehe. Das kann mir fast weniger anhaben als manchmal gucke ich eine Rom-Com und dachte, um Gottes Willen, das trifft mich denn jetzt gerade irgendwie. Und ich versuche das ein bisschen zu reproduzieren. Dieses Leichte ist manchmal so, mich selber und vielleicht dann letztlich auch LeserInnen in Sicherheit zu wiegen.
Und dann zack, und dann kommt ja. die,
dann,
das Tragische.
Und dann das wegzuziehen, dann den Boden und den Füßen. Okay, gut, jetzt habe ich so viel geredet, dass ich fast schon vergessen habe, was ich machen wollte. Kann ich bei Ihnen zahlen? Fragt ein älterer Mann mit einer Halskette, an deren Ende eine Brille hängt, als Mira vom Klo kommt. Ich arbeite hier nicht, sagt sie und setzt sich an ihren Tisch. Es ist nicht das erste Mal, dass ihr das in einem Restaurant passiert. Also wie gesagt, Mira hat koreanische Heritage, wie man sagt. Doch sie ärgert am meisten, dass sie nach wie vor zu perplex für einen guten Konter in solchen Situationen ist. Während sie mit den Einwegstäbchen in ihren Nudeln herumkramt, liest sie einen Zeitungsartikel über Umbauarbeiten des Freibads in Słubice, dessen für Mitte Mai geplante Eröffnung sich verschieben wird. Auf dem Foto ist ein Becken mit Kindern und einer mutmaßlichen Schwimmlehrerin zu sehen, dahinter eine Tribüne und Arkaden, die man so in einem Freibad nicht vermuten würde. »Das ist unser Amphitheater«, sagt jemand zu ihr. Ein Mann mit sanften Gesichtszügen, ohne Bart, kurzes, graues, dichtes Haar, lange Wimpern, Jeansjacke. Ja, man fühlt sich auch sofort in die Antike zurückversetzt, sagt Mira. Sie sind vermutlich dann Herr Arkadius? Genau, aber bitte sagen Sie doch Arthur. Er hat einen Akzent, aber auf keinen Fall wird sie ihm sagen, dass sie sein Deutsch gut findet. Dann sagen Sie doch bitte du zu mir. Ich bin Mira Kim, aber Mira, Betonung auf der zweiten Silbe bitte. Ich merke mir das, sagt Arthur. Ja, das wäre schön. Es kommt nämlich nicht oft vor, dass sich Leute merken, wie man meinen Namen richtig ausspricht. Arthur nickt, als könnte er das nachvollziehen. Bin ich eigentlich zu früh? Mein Wagen steht unten im Parkhaus. Danke, aber nochmal, du hättest mich nicht extra hier in Frankfurt abholen müssen. Ich bin doch ganz gut zu Fuß, sagt Mira. Macht nichts, ich muss hier eh Pflanzen besorgen. Andenpolster. Arthur lächelt erwartungsvoll, als wäre die Pflanze so wie ein bekanntes Lied, dessen Titel ausreicht, um gute Laune zu verbreiten. Mira lächelt zurück. Sie kennt Andenpolster, muss ihm aber das nicht sagen. Sie braucht ja keine Extrapunkte. Bei niemandem. Dann können wir jetzt ja los, sagt sie stattdessen. Sie steht auf, nimmt ihren Rucksack, der über dem Stuhl hängt. Ah, dann fällt ihr noch etwas ein. Sie geht zu dem Mann mit der Umhängebrille. Das macht dann 18,90 Euro, sagt sie. Der Mann sieht noch nicht mal richtig auf zu ihr, bevor er einen 20er aus seinem Geldbeutel fingert. Stimmt so, sagt er. Danke und einen schönen Tag noch, sagt Mira zu dem Mann und nickt Arthur zu, der nicht versteht, was er da eben gesehen hat. Ja.
Ja, sehr schön.
Das basiert tatsächlich auf einer Sache, die mal jemand passiert ist, den ich kenne. Und wo wir uns dann wirklich gewünscht hätten, hätte man hat mal gut gekontert mit so einer Sache eben.
Das war ein guter Konter.
Ja.
Das Buch spielt zum großen Teil in Polen. Die Protagonisten sind auch, oder zumindest Arthur, ist auch Pole. Hast du da mal gelebt oder hast du irgendeinen Bezug oder ist es einfach, weil es da den Friedhof gab?
Mein ehemaliger Agent und guter Freund Jörn Morisse hat mir mal erzählt, er war im Urlaub in Tschechien und war auf dem Friedhof, wo sich verschiedenste Nationen irgendwie wiedergefunden haben. Und ich fand es so ein schönes Bild, dass ich dachte, ich muss mir das merken. Da steckt irgendwas drin, was machen will. Und habe dann gegoogelt, habe aber vergessen, dass es Tschechien war und habe, glaube ich, Polen einfach gegoogelt. Friedhof, verschiedene Nationen, Polen. Kann man jetzt ausprobieren, aber ich glaube, so ähnlich war der Suchbegriff. Und kam dann auf diesen Friedhof in Słubice und dachte, habe sofort gesehen, das ist eigentlich praktisch an der Staatsstraße oder fast Autobahn, das ist irgendwie zugemauert. Einer der größten jüdischen Friedhöfe Europas, aber ein Hotel und ein Bordell drauf gebaut und die Rabbiner in New York konnten es nicht retten und die jüdische Gemeinde in Brandenburg nicht. Und jetzt ist es total verwuchert und ich dachte, das ist ja perfekt. Das ist ja, dass mir das zugefallen ist, nur durch dieses simple Google. Und da bin ich hingefahren und hab da einen Tag verbracht. Mehr Polen-Erfahrung habe ich tatsächlich nicht vorzuweisen. Ich habe ein Buch von einem polnischen Schriftsteller gelesen über so einen Roadtrip von so auch ein bisschen da unten hoch nach Warschau. Aber ich weiß auch nicht, das Sieben heißt das Buch. Ich habe jetzt tatsächlich den Namen des Schriftstellers vergessen, aber es ist ein ganz witziges Buch. Aber das war's dann. Und ich habe noch ein Buch über magisch-realistisches Buch, wo sich so Sagenwelt und Gesellschaft, jetzige Gesellschaft in Polen verwebt. Leider auch vergessen, die Autorin. Das war meine Vorbereitung tatsächlich, muss ich sagen. Und ich war natürlich schon mal in Krakau oder auf polnischen Inseln oder polnischen Ostsee oder so ein bisschen Urlaub gemacht da, das schon.
Das Buch wurde auch gut aufgenommen und viele Artikel gingen darüber, dass du jetzt endlich in der Literatur angekommen bist. Wie,
ja.
Verstehst du, was die da meinen damit?
Nee, das verstehe ich nicht. Habe ich auch nicht gelesen. Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, dass ich, als ich diese Mandl-Romane beendet habe und dann quasi von Heine zu Dumont gewechselt habe, habe ich ja mit Rosalie so einen Coming-of-Age-Roman gemacht, der aber auch schon noch so, ich habe mich ja nie als Krimi Schriftsteller verstanden, aber zumindest jemand, der so gerne so Plots macht, die sich entschlüsseln oder ein Spannungselement so haben. Ja. Und dann hatte ich Rosalie auch, das hatte auch noch quasi so ein Mystery-Element. Und dann hat mein Verlag, also Dumont, geschrieben, sein literarisches Debüt. Und dann dachte ich so, hä? Aber ich habe doch schon drei Bücher geschrieben, warum ist das denn jetzt?
Ach, und das galt ja nicht als Literatur sozusagen.
Ja, wahrscheinlich. Ich habe es bis heute nicht so ganz verstanden. Und es ist lustig, dass das jetzt wieder so ein bisschen aufkommt.
Also Rosalie, da hast du meine Kindheit beschrieben. Das ist mein Buch. Also das ist echt diese Bigotterie, die katholische Kirche, das Wegschauen von der Nazizeit, aber auch der Duktus, wie die Leute sprechen, das ist ein anderer, also das sind keine Bayern. Und hier hast du wirklich die Bayern sprechen lassen. Dann diese Wichtigkeit von Tiroler Nussöl im Sommer, der Gardasee,
aber das Gardaland. Aber die sprechen nicht Dialekt da drin, muss ich jetzt mal sagen, bevor jetzt die nicht-bayerischen also, Leser abgeschreckt werden. Nein,
aber es gibt eine Figur, die Fanny, die Haushälterin vom Pfarrer.
Ja.
Und ich habe echt, ich habe die Stimme gehört. Und auch einfach die Satzstellung, wie die Leute sind, ist genial einfach.
Also das mag da, sein.
Ja.
Aber darf ich zu meiner, bevor ich zu sehr des Lokalpatriotismus verhaftet werde, zu meiner Ehrenrettung sagen, dass mich ein evangelischer Literaturveranstalter und gleichzeitig evangelischer Pfarrer auch angerufen hat, zu sich eingeladen hat, sogar nach Darmstadt.
Ist das nicht verboten dann? Oder?
Dazu komme ich gleich. In der Nähe von Darmstadt ist er aufgewachsen, auch im katholischen Ort. Und der meinte, das wäre bei ihm ganz genauso gewesen und das beruhige ihn fast, dass es da so.
Also wenn jeder sagt, dass du sein Buch geschrieben hast, dann hast du wirklich viel richtig gemacht.
Und er hat mich zu einer Lesung in der Kirche eingeladen. Und also wenn die Rosalie und die Mandelbücher, wenn es da noch Gemeinsamkeiten gibt, dass das sehr, ja, das ist so ein bisschen blasphemisch, kann man da gar nicht mehr sagen, weil um heute blasphemisch zu sein, müsste man schon was ganz Krasses machen, aber zumindest ein bisschen kirchenkritisch und so. Ja. Aber vielleicht hat dem das gefallen, dass es sich meine Kritik auf die katholische Kirche bezog und dann fiel ihm die Einladung ganz leicht.
Das kann auch
in seine Kirche.
Schlugen Blitze ein, als du die evangelische Kirche betreten hast, irgendwie sowas, aber.
Nee, nicht, dass ich wüsste. Ehrlich gesagt waren die Leute, die in dieser Kirche waren dann bei der Lesung, die haben auch am meisten bei den Kirchenstellen gelacht.
Okay.
Also vielleicht gibt's da auch sowas wie, dass man so, vielleicht findet man das witzig, wenn die zu Katholiken bashing.
Wahrscheinlich. Wir müssen aber zu dem wichtigen Element dieses Podcasts kommen, wenn nicht gar dem wichtigsten, nämlich dem Lügenspiel, solange wir noch etwas Zeit haben.
Genau, das Lügenspiel, das haben wir in unserem Podcast und es geht folgendermaßen. Du erzählst uns drei Anekdoten aus deinem Leben. Zwei davon sind wahr und eine ist gelogen und wir zwei versuchen herauszufinden, stellvertretend für unsere. Ja, also
du versuchst es und ich mache es dann. Sagen wir so.
Bis jetzt führe ich in der Liste.
Okay.
Und bist du bereit für drei Anekdoten, die wahr sind? Und
ja.
Also zwei, die wahr sind und eine gelogen.
Ich bin bereit.
Moment, aber ich nicht. Ich muss da immer ein bisschen mitschreiben, weil sonst kann ich mir das nicht merken.
Ach so.
So, jetzt.
Kannst du ganz kurz anreißen sozusagen, damit wir.
Wie meinst du?
Also du musst sie nicht total ausschmücken, wenn du sie kurz anreißt, denn wir stellen ja Fragen und bohren danach und
ja, okay,
führen dich aufs Glatteis.
Okay. Also das eine knüpft so ein bisschen an, worüber wir gerade sprachen, an die Blasphemie. Ich habe mal in der Wiener Botschaft, an der Deutschen Botschaft in Wien gelesen und habe die Stelle aus dem Mandelbuch gelesen, die ich damals immer gelesen habe, wo der junge Sigi beichtet. Und weil er im Beichtstuhl nicht weiß, was er bei dem Kapitel sagen soll, gibt es so einen Beichtmerkzettel und da gibt es so Unkeusch in Denken und Handeln. Und weil er immer nicht weiß, was er da sagen soll, plappert er einfach irgendwas nach, was er da gehört hat und sagt zu dem Pfarrer, dass er schwul ist. Und das habe ich da vorgelesen und dann saß im Publikum ein Professor der Religionswissenschaften der Universität Wien und stand auf und hat gesagt, dass er diese Blasphemie jetzt nicht länger erdulden wird und dass er hier an dieser Stelle Protest einlegen möchte. Und am liebsten die Lesung beendet hätte, aber das Publikum hat ihn überstimmt.
Ach was?
Ja.
Wie hat sie ihn überstimmt?
Ja, sie haben gesagt, ja, lassen Sie doch den Mann weiterlesen.
Okay.
Genau.
Ja, schön.
Das nächste ist, ich war bei einem Guns N' Roses Konzert in Stuttgart bei einem Open Air, muss diese Use Your Illusion Tournee gewesen sein. Ich weiß noch, Faith No More war Vorband und ich war ziemlich weit vorne, also quasi schon noch sehr abgesperrt vor der Bühne, aber schon so zweite, dritte Reihe. Und es gab dann so, die Roadies haben so jemanden gesucht, der ein Gitarrensolo von November Rain spielen kann mit Slash. Und da ich ja Gitarre spiele und das auch tatsächlich geübt habe, habe ich mich halt so gemeldet und bin dann tatsächlich auf die Bühne gegangen, also bin auf die Bühne gekommen und ich war nicht der einzige Gitarrist, da waren noch zwei, drei mehr und haben also dieses Solo gespielt und wahrscheinlich war meine Gitarre dann auch irgendwie leise gedreht oder so oder die anderen Gitarristen haben es richtig gespielt und ich falsch, aber ich hatte das, also als ich da oben stand, musste ich ja überhaupt nicht, ich wusste gar nicht, ist das eine Gitarre, was ich in der Hand habe oder ist das ein Akkordeon, auf jeden Fall irgendwas, was ich nicht spielen kann und habe mich dann so ein bisschen durchgemogelt.
Ein Musik-Blackout.
Ein Musik-Blackout, ja genau, bis es dann vorbei war. Und dann ging ich wieder und Genau. Aber ich glaube, ich war dann so leise gedreht, dass man das nicht, dieses grässlich. Also die Leute haben dann.
Freunde, so wie Judith heute, meinst du?
Das hast du gesagt. Freunde haben dann gesagt, nö, das hat doch passt, haben wir nichts gehört, sauber, gut gemacht, Bernie. Ja, genau, das war mein Auftritt mit Guns N' Roses auf der Bühne. Okay. Dritte Geschichte ist, ich habe vor ein paar Jahren mal eine Reportage über Lars Eidinger gemacht für den Rolling Stone. Habe ihn ein bisschen begleitet, war also wenn er Asa aufgelegt hat oder auch bei seinen Stücken. Und das war zu der Zeit, als Richard der Dritte Premiere hatte in der Premierenwoche, war ich im Stück und ich durfte aber auch mit ihm Backstage in die Schaubühne, also so halt quasi nachmittags. Und ich habe halt so eine, naja, so eine blöde Journalistenfrage gestellt, wie man sich das als jetzt nicht Schauspieler vorstellen müsste, sich so auch sich zu exponieren, so nackt mit Quark einreiben und eine Krone aufsetzen. So. Und dann meinte er, mach doch das einfach mal, dann weißt du, wie sich das anfühlt. Und ich so, ja, aber der ist ja kein Publikum hier, ist ja okay. Also es war irgendwie nach den Proben. Und also ich habe mich jetzt nicht ganz ausgezogen, hat so Unterhose und er hat dann wirklich diesen Quark, der stand in der Requisite bereit, wo er sich das Gesicht weiß einschmiert. Und das habe ich dann probiert. Gibt auch ein Foto davon, was aber unveröffentlicht bleibt natürlich. Das hat er dann mit meinem Handy gemacht. Insofern ist es nur in meinem Besitz. Es sind also, die drei Geschichten.
Ich fasse mal zusammen. Die erste Geschichte spielt in der Deutschen Botschaft in Wien, wo ihn ein Professor der Blasphemie bezichtigt hat, er aber das Publikum auf seine Seite gezogen hat. Und wiederum hatte er bei der zweiten Geschichte das Publikum auf seiner Seite, die gesagt haben, Bernie, gut hast du mit Guns N' Roses gespielt auf der Bühne. Und die dritte Geschichte, auch wieder eine Bühnengeschichte.
Komisch, ne?
Er hat sich zusammen mit Lars Eidinger den Quark ins Gesicht und auf den Körper gerieben. Ja. Welche dieser Geschichten es war?
Also, dass Lars Eidinger einen dazu auffordert, das würde natürlich das glaube ich zu sofort ihm passen. Der ist absurd genug, der Mensch, das
und das ist auch immer irgendwas Nackiges dabei bei ihm, also das stimmt schon.
Ja, aber das eine ist, dass Lars Eidinger das sagt, das andere ist, das aber dann auch zu tun. Ja. Und da würde ich nochmal eine feine Grenze ziehen, aber das nur für den Hinterkopf. Aber es ist auf jeden Fall also möglich. Also möglich ist natürlich.
Gut, man will sich aber natürlich auch, wenn du so gechallenged wirst bei einer so einer Personality-Reportage. Also da sagt man ja auch nicht nein. Das ist ja auch so. Also das ist ja auch, weißt du, da würde ich mich ja um eine journalistische Erfahrung bringen.
Nicht nur journalistische, auch eine insgesamt Lebenserfahrung. Nackt auf einer Bühne stehen.
Das ist sicher auch. Aber jetzt rein vom beruflichen Ethos her, meinte ich, weißt du?
Ja, das ist richtig.
Das mit den Guns N' Roses, also dass du so ein Blackout hast, dass dir es dann nicht mehr einfällt, weiß ich nicht.
Und dass es überhaupt passiert ist, ist für mich auch die unrealistischste Geschichte, meiner Ansicht nach. Das erste, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber
vor allem in Wien, ja.
Ja.
Ja. Wenn man sagt, der Pfarrer ist schwul, das ist in Wien schon nochmal, also das ist ja so ähnlich wie in Bayern, das ist schon schlimm. Andererseits hat ihn das Publikum überstimmt. Ja. Aber ich glaube, die Gitarrengeschichte.
Was ist?
Also, die stimmt nicht.
Die stimmt nicht, okay. Ich sage, die dritte Geschichte stimmt nur halb und ist damit die Lügengeschichte.
Also gibt es nur eine Lügengeschichte? Ich habe so verstanden, es gibt zwei Lügengeschichten.
Ah.
Sprenge ich jetzt euer Konzept?
Wir können auch, wenn du sagst, wenn du jetzt sagst,
aber es gibt nur eine Geschichte, nur eine Geschichte ist richtig.
Ach so, okay, Jani, aber dann.
Es tut mir leid, aber
ich dachte, dann schwenken wir ja noch um, dann können wir ja zwei nehmen.
Es ist ja.
Dann nehmen wir, also ich bleibe trotzdem bei der Gitarrengeschichte natürlich.
Also ich bleibe auch bei Nummer drei, aber dann klär's, es ist.
Welche ist dann die Wahrheit?
Haben wir dann beide gewonnen, das ist natürlich was.
Die Blasphemie-Geschichte ist die Wahrheit. Also jetzt suchen wir praktisch die einzig wahre Geschichte.
Ja, so gesehen habe ich genau. Euer Konzept gesprengt, tut mir leid.
Die einzig wahre Geschichte, vielleicht habe ich es
also ich habe bei der ersten habe ich das sofort geglaubt, weil mir das so logisch und schlüssig erschien irgendwie.
Ja, aber die dritte...
Die dritte hat er so verteidigt, damit hat er sich gleich
verteidigt. Da hat er sich gleich verteidigt, ja.
Ja, das sind immer und die Leute, die denken, sie können besonders gut lügen.
Und journalistisches Gesicht aber waren und so weiter.
Er unterschätzt unsere Erfahrung mit dem Lügenspiel.
Und er hat ein Foto und so, das war schon dick aufgetragen.
Ja. Also gut, ich sag mal, dann die erste
ist die einzig wahre Geschichte ist die in Wien.
Und die dritte ist auf...
Ja, die einzig wahre Geschichte ist die in Wien, stimmt's? Ja,
am besten klärst du es auf, sonst sitzen wir morgen noch hier.
Ja, diese Wien-Geschichte ist die einzig wahre. Ah, und Ich habe den, müsste ich das Spiel nochmal machen, würde ich diese Wien-Geschichte natürlich ein bisschen übertriebener erzählen und auch viel so, die ist in sich zu schlüssig, habe ich jetzt festgestellt.
Sie klingt ja einfach zu sauber.
Ja, die ist zu clean. Ich müsste, also, nee, beziehungsweise ich könnte sie noch cleaner erzählen, dann klingt sie fast zu sauber. Das wäre so dieser, das, genau. Diese ganze Roses-Geschichte, die kam mir auch absurd vor, aber ich hatte so einen Spaß, die zu erzählen.
Und da du ja wirklich Gitarrist bist, wäre es jetzt auch nicht vollkommen aus der Luft gegriffen.
Ja. Also. Da habe ich jetzt abgewägt, Entertainment-Faktor, Glaubwürdigkeit, ja. Kann nicht schaden.
So. Nee, das war ein guter Kompromiss. Ja. Das,
und hast du mal Lars Eidinger getroffen?
Ja, diese Reportage gibt es wirklich.
Hat er wirklich das Angebot gemacht und du bist nicht drauf eingegangen oder ist es komplett gelogen?
Nein, es ist komplett gelogen.
Okay.
Aber ich finde, es war okay
gelogen. Aber es passt zu ihm. Man würde ihm zutrauen, dass er wirklich sagt, dann mach doch. Das würde man ihm zutrauen.
Ja, total. Also es gibt, er hat auch so ein ominöses, da war ich krank an dem Tag, aber er hat so ein ominöses Fotoshooting gemacht für diesen Artikel und wo er wirklich auch, also wo der wirklich auch, also jetzt, er hat jetzt nicht andere aufgefordert, dasselbe mit ihm zu machen, aber wir haben darüber gesprochen, weil er gesagt hat, Bernie, stell dir mal vor, du müsstest dich jetzt in so halbnackt in so ein Fell oder so wickeln oder dann siehst du mal, wie ich mich da gefühlt habe bei diesem komischen Fotografen.
So war's.
Und so bin ich drauf gekommen.
Interessant, das ist ja ein intimes Geständnis geradezu.
Ja, wobei ich weiß nicht, vielleicht ist er heute auch viel schmerzfrei, ist ja länger, das ist ja ein paar Jahre her.
Aber die wichtigste Frage müssen wir natürlich auch noch stellen, was wird jetzt aus dem Brennerpass-Podcast? Ich bin ja Veteran, möchte ich fast sagen, nicht von Anfang an, aber jedenfalls länger, als wir geplant haben, dich einzuladen. Also
ja.
Die Succession-Reihe habe ich natürlich nochmal angehört, aber ihr habt euch ja schon 18 Mal verabschiedet ungefähr, aber kommt jetzt doch noch irgendwas Neues?
Du musst ein bisschen sagen, um was es bei dem Podcast geht.
Der Brennerpass ist ja eigentlich als Fußball-Podcast gegründet worden mit einem, nicht direkt Kollege, aber ein Freund von dir, der Comedian-Schauspieler ist. Und dann seid ihr zu Filmserien irgendwie und Leben allgemein umgeschwenkt.
Ja.
Kann man sagen. Dazu noch eine kleine Anmerkung. Ihr habt einmal, weil ihr sie persönlich kennt, Dilek Güngör, die Schriftstellerin, eingeladen. Die wir aber auch eingeladen hatten, das war nämlich unser zweiter Gast vor zwei Jahren.
Ich gesehen.
Wollte nur klarstellen, das ist unsere Freundin, also wir sind zuständig, nur dass das geklärt ist. Die
nächstes Mal.
Ich habe euch nicht auf der Lesung neulich gesehen.
Mit dem neuen Roman, nee, aber dafür, das klären wir ein andermal. Wenn wir,
wir waren da, wo wart ihr? Dilek wohnt zwischen uns, ist das Lustige.
Ich weiß.
Zwischen mir und Rüdiger.
Ja. Aber könnte es sein, dass es doch nochmal einen neuen Anlauf gibt mit dem sehr lustigen Podcast?
Ja, ich weiß nicht. Ja, braucht die Welt jetzt noch zwei so Mittelalter Geist, die über Popkultur reden? Ich weiß es nicht. Wir waren uns nicht mehr so ganz sicher, ob. Wenn du es gehört hast, weißt du ja, dass wir ständig im Selbstzweifel waren. Ich habe Rüdiger neulich gefragt. Irgendwas habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ich glaube, irgendeinen Kinofilm habe ich gesehen. Genau. Ich hatte Dune 2 gesehen und den ihr alle Welt gut findet. Und mein Hot Take war, dass es total langweilig ist und selbst so self-indulgent, sagt man auf Englisch, weiß jetzt gar nicht, so selbst.
Referenziell.
Ja, selbstreferenziell, aber auch so ein bisschen masturbierend, ne? Von Denis Villeneuve. Und dann dachte ich, habe ich zu Rüdiger gesagt, jetzt wenn es noch den Brennerpass gäbe, ich versuche ja meine Meinung nicht zu äußern, so in Kunstsachen, weil ich versuche ja auch zu respektieren, was Leute für Kunst machen. Und schon gar nicht muss ich das irgendwie auf Social Media posten, aber das Brennerpass war mein einziges Outlet, um mein Frust über Filme manchmal und Serien zu äußern. Und habe ich gewünscht, es gäbe jetzt den Brennerpass. Und Rüdiger aber nur so, ja, schon okay. Also nicht so, kam nicht viel Resonanz. Der Rüdiger würde gerne lieber was mit mir drehen immer. Da liegt er mir schon seit Jahren in den Ohren. Vielleicht drehen wir mal einen Kurzfilm oder so.
Ein Comedy-Kurzfilm wahrscheinlich dann.
Ja, wenn's auch, das ist dann immer so, das muss man ja bei uns so aufwiegen. Ich bin ja dann mehr so der, ich versuche seine Comedy mal so ein bisschen auszubremsen. Er versucht sie aber so durchzudrücken und dann entsteht eine seltsame Dynamik. Wenn man die dann auf Film einfängt, dann danach würden wir suchen.
Ah, okay. Ja gut, dann können wir da noch gespannt sein.
Ja, oder auch nicht,
wer weiß. Aber was die Welt schon noch braucht, sind noch so Bücher von dir.
Genau, wie geht's da weiter, schreiberisch?
Das frage ich mich
Dein Leben auch, hast du eigentlich schon auserzählt, dein bisheriges. Jetzt müsstest du eigentlich dir mal was ausdenken.
Nein. Ich habe noch nicht. Also in meiner Coming-of-Age-Reihe, bestehend aus Rosalie und der gemachte Mann, da fehlt eigentlich diese Berufsanfangsjahre, die ich so in München im Jahr 2000 Start-up-Zeit, New Economy, Laptop und Lederhose ansiedeln würde und in einen extrem düsteren Roman verpacken. Aber weiß nicht, ob die Welt schon bereit ist für mein Coming-of-Berufsleben im Jahr 2000. Abgrund New Economy.
Könnte dich MTV noch verklagen dafür, wenn du irgendwas Gemeines schreibst?
Nee, ich glaube nicht, da fühlt sich niemand mehr zuständig, glaube ich. Aber ich habe tatsächlich nach diesen beiden Büchern und vor allem nach dem letzten, da war ich so ein bisschen leer.
Ja.
Und bin es immer noch. Aber nicht so in so einem Schreibblockaden-Dings, sondern eher so eine angenehme Leere. Also so, ich muss jetzt gerade nicht. Ich bin jetzt in so einem Prozess, wo ich so super langsam mich annähere, was ich schreiben könnte. Und da muss es ja aber auch, dann stellst du es auch eher erstmal deinem Agenten vor und der sagt dann so, weiß nicht. Und man weiß ja nicht, was dann so rumkommt. Aber da bin ich, da könnte ich noch nicht mal eine Prognose sagen, wo es jetzt hingeht. Erstmal hat mich das Buch ganz schön erschöpft, das letzte, und bin extrem stolz drauf und so happy so damit, wenn mir Leute mit Trauerfällen schreiben, längere Mails schreiben. Das macht mich so glücklich, dass die Sachen auch mit mir teilen wollen und
es ihnen geholfen hat.
Ja. Also genau, und sich dass sie gesehen fühlen. Ja. Und das kann ruhig noch ein bisschen anhalten, dieses Gefühl, irgendwie was, ist ja wahrscheinlich auch narzisstisch, dieses Gefühl, was Sinnvolles getan zu haben, aber trotzdem. Nein, aber
wenn du gerade gesagt hast, dass es auch schmerzhaft war für dich, das Buch zu schreiben, dann finde ich, ist es doch nur gerecht, wenn du Bestätigung jetzt dafür bekommst. Also.
Und da verweile ich jetzt einfach noch ein bisschen an dem Punkt. Und irgendwann muss man dann, glaube ich, wieder anfangen, Sachen aufzuschreiben oder so. Aber ich habe es jetzt nicht, irre eilig.
Ja, okay.
Zwei Bücher in einem Jahr, finde ich.
Das ist erstmal ein guter Schnitt.
Kann man es auch nicht jedes Jahr machen. Ja.
Gut, ja. Das können wir gelten lassen als Schlusswort. So, das war übrigens unsere 20. Podcast-Folge. Ist ein kleines Jubiläum, kann man sagen, oder Judith?
Respekt, dass du das zählst.
Ja, ich bin nicht so der Nerd, sondern diese ganzen Apps und Plattformen zählen ja mit. Also ich führe jetzt keine Strichliste. Nicht so wie beim Lügenspiel, wo ich, aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte nur noch hinterher schicken, dass das Buch Das Spiel ist aus tatsächlich von Sartre ist.
Und nicht von Camus?
Nicht von Camus, genau. Also sein Bernie Meyers erstes Gefühl war richtig.
Und ich habe es mir jetzt bestellt. Weil er davon so geschwärmt hat.
Du bist so eine Streberin immer, ne? Das ist mir schon öfter aufgefallen, aber gut. Wir möchten uns noch bedanken bei unserer Produzentin, deine Freundin.
Branke Prilic.
Genau. Und natürlich nochmal an den tollen PayPal-Spendenlink erinnern, der, wie man in den Shownotes zu finden ist, wo natürlich auch viele tolle andere Infos sind über unseren Gast und seine vielen Bücher. Und dann,
bis zum nächsten Mal.
Genau.